So, herzlich willkommen zum Pentacast. Der letzte Pentacast ist ja schon ein bisschen her. Ich gucke mal gerade nochmal, wann die letzte, ich glaube im März oder so. Es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit für eine neue Folge. Ich sehe gerade hier, 47, also wir haben jetzt die 48 zum Thema Palava TV. Wir sind hier live auf dem 30C3 in Hamburg. Parallel läuft die Sondersendung, die hier im Hintergrund zu hören ist. Wir hoffen, es ist nicht ganz so störend, dass wir doch im Vordergrund sind vom Audio her. Aber ich denke, das sollte gehen. Genau, und heute soll es gehen um Palava TV. Ein Projekt, was Marius uns heute in dem Podcast vorstellen möchte.
Ja, genau. Hallo. Freue mich, hier zu sein.
Hi Marius. Du hast heute einen Lightning Talk dazu gehalten, schon auf dem Kongress.
Ja, das ist richtig. Ja.
Genau, den können wir auch gleich in den Shownotes dann verlinken. Also im Moment ist der Mitschnitt wahrscheinlich noch nicht da, aber kann man sich als Video dann anschauen. Und wir würden jetzt quasi so ein bisschen das nochmal zusammenfassen, aber dann noch erweitern.
Richtig, ja, genau. Da gehen wir natürlich tiefer rein.
Genau. Kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, was Palava TV an sich, also grob gesagt, ist und warum wir das brauchen, warum das so cool ist.
Ja, na, also die Grundideen, das hat heute auch, also ich habe mit dem Lightning Talk geteilt mit Astro auch von C3D2 und er hat eine ziemlich gute Einführung in das Thema gemacht, weil der auch irgendwie ein kleines bisschen was in die Richtung macht. Er macht da irgendwie so BitTorrent mit einer Web-App. Und der hat gesagt, ne, das, was wir so aus diesen ganzen letzten Monaten, aus dieser NSA-Affäre gelernt haben, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir für unsere Kommunikation, dass wir sichere und dezentrale Kommunikationsarten und Wege brauchen. Und das zweite ist, dass wir das einfach machen müssen. Also, dass wir den Nutzer genau dort irgendwie abholen müssen, wo er ist. Das geht nicht, dass der Nutzer sich erstmal irgendwie 10 Seiten irgendwie Text aneignen muss, um irgendwie
Sachen runterladen, installieren muss,
richtig
konfigurieren muss, sich durch
richtig,
Menüs.
Ne? Genau. Ja. Und wo befinden sich die Nutzer? Die Benutzer nutzen eigentlich praktisch momentan nur noch das Web, wenn man mal so Mobil-Apps irgendwie absieht. Ne? Genau. Und genau da muss man den User auch irgendwie abholen. Ne? Und das, was das Palava ist, ist eine Kommunikationsplattform erstmal. Ne? Also im Internet.
Also www.palava.tv.
Genau, richtig. Ja. Da kann man Video chatten, Audio telefonieren sozusagen. In Zukunft wird es auch nochmal einen richtigen Textchat irgendwie geben.
Und ja, das wäre gut, das hat mir heute gefehlt.
Richtig, können wir dann auch gerne nochmal drüber reden, dass es das genau jetzt in diesem Moment noch nicht gibt.
Ja.
Okay. Und ja, das soll halt einfach genau das sein, was ich eben gesagt habe, nämlich eine einfache Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren muss. Also man geht da einfach nur auf die Seite rauf und dann kann man, entweder hat man sich vorher ausgemacht irgendwie, in welchem virtuellen Raum man sich trifft, und gibt man so ähnlich wie bei Google in so eine Zeile, gibt man halt beide den gleichen Raumnamen ein. Jetzt, wenn wir uns zum Beispiel treffen, dann könnte man sagen, hier 30C3 Podcast oder sowas ist unser Raum, und dann genau. Gehen wir beide da rein und sehen uns und können dann reden wie über Skype oder Google Hangout oder sowas.
Genau, oder wenn es direkt eine private Konversation ist, ist es ein Link, der jetzt nicht so wirklich eindeutig ist wie 30C3.
Genau, dann ist dieser Raumname einfach sehr, sehr lang sozusagen.
Langer,
aber, genau, aber das, was ich sagen will, ist, dass es halt sehr einfach ist. Ne?
Also man Link und sich geht los.
Nichts runterladen, ne? Man braucht sich auch nirgendwo registrieren, sondern man geht einfach nur auf diese Seite und legt los.
Okay.
Genau, und das Ganze ist halt zum einen verschlüsselt mit starker Krypto. Das ist ja auch eine weitere Lehre, die wir aus der NSA-Affäre irgendwie ziehen können, ist, dass Kryptographie selbst irgendwie nicht gebrochen ist. Dass das, was vor der NSA-Affäre als starke Krypto galt, gilt auch heute noch als starke Kryptographie,
das
als ungebrochen.
Genau.
Richtig. Und dass es dezentral ist. Also das Coole ist, dass Peer-to-Peer ist dabei das Schlagwort sozusagen. Also die Videodaten und die Audiodaten, also der der Inhalt sozusagen, den ich irgendwie austausche, der geht niemals über den Palaver-Server oder aber über
direkt
den zentralen.
Zwischen den Peers ausgetauscht.
Genau, richtig. Peer. Also wenn da ein Nutzer irgendwo in Brasilien sitzt, meinetwegen, und ein Nutzer hier auf dem
in Hamburg.
In Hamburg auf dem
Communication-Kongress.
Wir sagen keine Namen, richtig, ne, dann könnte man sagen, wir machen das halt über Palaver, und das Video würde halt sozusagen
direkt von dem
direkt
Rechner
gesandt, ne? Also von Browser zu Browser.
Kein Relay.
Richtig. Und ist es halt in dem Sinne auch von Browser zu Browser verschlüsselt. Das nennt man sozusagen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und die einzige Verschlüsselung, die eigentlich im Endeffekt sinnvoll ist, weil niemand dazwischen sitzt und man selbst behält die Kontrolle über seine Daten. Und das passiert aber alles im Hintergrund. Das merkt man als normaler Nutzer gar nicht. Das erklären wir natürlich irgendwie gerne jedem, der es wissen will, so, ne? Aber
das können wir dann noch drauf
richtig,
kommen. Ein bisschen. Genau. Aber ich habe ja gesehen, man kann, wenn man hier auf Palaver TV geht, gibt es auch Fork Me on GitHub. Das heißt, es ist auch dezentral in dem Sinne, dass ich einen eigenen Palaver-Server oder eigene Webseite aufsetzen kann, die das verwendet, ohne auf eure Maschinen angewiesen zu sein. Das heißt, ich kann meine eigene Hardware verwenden, um euer System zu nutzen.
Ja, das ist korrekt. Das ist auch ein weiterer, ein sehr wichtiger Punkt. Also die Hauptargumentation, so wir das veröffentlicht haben, also wir haben, muss ich dazu vielleicht noch sagen, wir haben unseren Quellcode veröffentlicht, Open Sourcen nennt sich das, ne? Also
sehr
das bedeutet, wir haben alles das, was wir geschrieben haben, alles das, was sozusagen die Funktionalität von Palaver ausmacht, sowohl auf Serverseite als auch auf der Browserseite, also die bei dem Nutzer liegt, sozusagen, haben wir veröffentlicht, und zwar aus Transparenzgründen. Also das Wichtigste dabei ist, wenn wir irgendwie Sachen wie Kryptographie verwenden, dann sollte man das niemals mit einer Closed-Source-Software tun, weil man nie weiß, was die macht. Ne? Und aus dem Grund...
Backdoor und...
Richtig, genau. Ne? Und aus dem Grund haben wir das veröffentlicht und gesagt, hier, guck mal, ne? wir machen hier starke Krypto und sowas, und ihr könnt da auch echt reingucken. Und falls wir was falsch machen, sagt uns das oder sowas. Ne? Oder wie auch immer, aber ihr könnt uns da damit trauen. Ne? Und das, was damit natürlich einhergeht, ne, ist, dass wir das total geil finden, wenn Leute sozusagen ihr eigenes Palaver irgendwo aufsetzen.
Genau, ne?
Also,
und mal testen.
Richtig, ne? Das hatte ich eigentlich hier für den Kongress auch vor. Das hat dann jetzt aus Zeitgründen nicht ganz geklappt. Aber man kann sich das irgendwo auf eine kleine Maschine oder auf seinen Server oder irgendwie auf einen
Raspberry Pi oder irgendwas.
Genau,
was ne? Also, in der auf, Art.
Oder auf seinen eigenen Computer irgendwie kann man sich das aufspielen, und dann kann man das benutzen. So.
Okay, kommen wir dann noch mal ein bisschen dazu, gegen Ende hin. Genau, aber vielleicht können wir erstmal sagen, okay, also ihr nutzt jetzt da Peer-to-Peer-Technologie, namentlich WebRTC.
Richtig.
Ja? Dass wir da jetzt erstmal vielleicht reingehen, was ist WebRTC, welche Browser? Du hast gesagt, das ist im Browser, aber welche Browser unterstützen das?
Ja.
Wie sieht es da aus? Was gibt es da vielleicht für Probleme noch, was Codecs angeht und solche Geschichten, ist ja immer ein bisschen schwierig.
Genau.
Ja. Im Moment noch. Hoffentlich wird das da besser. Dann noch, und das war da vielleicht erstmal, also dass du vielleicht mal zusammenfassen kannst, welche Komponenten gibt es bei WebRTC und wie nutzt ihr das bei Palaver TV?
Ja. Also WebRTC ist sozusagen die Basis von all dem, was wir da tun. Das ist ein Webstandard, genauso wie alle anderen Dinge, die man irgendwie im Web so sieht und anklicken, irgendwie standardisiert sind, sodass alle Browser die irgendwie implementieren können. Und das ist aber ein sehr neuer Webstandard, muss man sagen. Das wurde irgendwie, glaube ich, das wurde irgendwann mal von einer Firma entwickelt, deren Namen ich jetzt noch nicht mal mehr weiß. Und das wurde, glaube ich, 2002 erst von Google aufgekauft. Und dann haben die das angestoßen, dass dieses WebRTC standardisiert werden soll von der IETF zum Beispiel, ne? Also die da die Webstandards macht, und von der W3C, die sich irgendwie dann eher um die Programmieraspekte im Browser irgendwie kümmern. Und das ist jetzt sozusagen auf dem Weg zu einem stabilen Webstandard und wird eben mittlerweile nicht mehr nur von Google, sondern auch von anderen großen Firmen irgendwie
gebackt.
Ne? Genau, ja. Richtig. Ja. Zilla und Opera. Cisco ist da lustigerweise noch sehr involviert. Die scheinen da in Richtung Conferencing sozusagen auch selbst irgendwie was zu wollen. Ne? Genau. Und das bedeutet, dass es halt eben jetzt momentan in den Browsern von Firefox und Firefox und Chrome ist und außerdem jetzt mittlerweile in dem neuesten Opera, weil nämlich der neueste Opera die Rendering Engine jetzt benutzt vom Google Chrome. Also da hat sich Chrome
nochmal abgeforkt.
Richtig, ne? Also Chrome hat ja WebKit benutzt, was so dieses Apple
Rendering Engine von Safari.
Richtig.
Auch geforkt.
Ganz viele Browser haben einfach dieses WebKit benutzt und dann hat jetzt Google gesagt, das geht uns irgendwie zu langsam vorwärts oder sowas in der Art und haben das geforkt und
machen
das
jetzt selber weiter.
Vielleicht ging es Apple auch zu schnell, richtig. Ja. Und deshalb haben wir jetzt sozusagen dieses Blink, was das Google-Projekt ist, was WebRTC war, was WebKit war und wo jetzt aber auch WebRTC drin ist und Safari kann es leider nicht.
Genau, Safari kann es leider
alten
nicht.
Alten WebKit.
Aber genau, richtig. Ne? Ja, hoffentlich wird das mal.
Ja, und Opera benutzt eben jetzt dieses Blink auch und deshalb
kann. Das heißt, man hat drei Browser, die Palava TV jetzt unterstützen.
Richtig. Erstmal,
also Firefox ab Version
26,
also Chrome 22, ne?
Die 25 war 25. Das, glaube ich. Ne?
Okay. Aber wenn man einen aktuellen Chrome oder einen aktuellen Firefox hat,
also, kann man das. Genau, machen. Chrome ist ja auch mittlerweile bei Version 31, ne? Also
ja, das wird ja auch immer automatisch geupdatet. Also
richtig,
genau. Das denke ich ist nicht das Problem. Wenn man Chrome oder Firefox oder Opera hat, dann sollte es eigentlich.
Dann ist es in Ordnung, ja, das ist richtig. Und es wird auch stückweise immer besser. Ne? Also dadurch, dass eben ein großer Teil eben von dieser ganzen von den ganzen Videosachen tatsächlich auch im Browser irgendwie passiert, ne? Ist man natürlich darauf angewiesen, dass die Browserhersteller das irgendwie auch verbessern, dass die irgendwie sowas einbauen wie Echo-Unterdrückung, irgendwie, wenn man jemanden anruft oder sowas. Ne? Das kann zum Beispiel der Chrome kann das ganz gut und der Firefox eben leider noch nicht, aber dafür können die andere Sachen besser.
Ja,
und das ist auch nicht ganz einfach so momentan in dieser frühen Phase. Es ist halt noch so, dass die noch nicht so besonders einfach miteinander reden können, aber
untereinander die Browser, ne?
Also, genau. Der Elefant, der natürlich im Raum steht, ist der Internet Explorer. So, der ist ja, ich weiß nicht, seit jeher irgendwie verschrien, dass die da einfach zu langsam die Webstandards irgendwie adaptieren.
Aber da kannst du ja vielleicht mal sagen, also ich habe zumindest hier gelesen, dass, was ich mal gehört hatte, was ich sehr lustig fand, war, dass Skype Entwickler gesucht haben, die irgendwie eine Lösung, also Voice-over-IP-Lösung im Browser entwickeln sollen. So, und ursprünglich sah das so aus wie WebRTC. Bloß jetzt ist es ja irgendwie so, dass Microsoft da doch das natürlich als Angriff auch auf Skype sieht, was es ja auch ist.
Richtig.
So einen eigenen Standard irgendwie ins Leben. Kann man da, also was kannst du dazu sagen? Also dieses CU-RTC heißt das, glaube ich, ne?
Genau.
Was wahrscheinlich der Internet Explorer dann auch implementieren wird oder
das eben nicht tatsächlich. Richtig, also ist natürlich klar, dass Skype irgendwie jetzt Leute sucht, die das im Browser implementieren.
Genau.
Die wollen ja den Anschluss auf keinen Fall verlieren. Die wollen ja auch gerne, also das ist einfach eine sehr gute Idee, so Video und Audio-Streaming, das gehört ja ins Internet. So irgendwie mittlerweile macht ja jeder, guckt ja jeder irgendwelche Streams im Internet, egal was das ist, irgendwie YouTube oder so.
Und auch Voice-over-IP hat sich ja eigentlich durch Skype am Ende auch sehr durchgesetzt.
Und man möchte es eigentlich auch im Web machen, ne? Also das irgendwie was da reingehört, ne? Und die sehen das natürlich, dass sie den Anschluss verlieren würden, wenn sie sich da dem verschließen würden. Und deshalb ist es auch gar nicht, also die machen schon eigentlich ganz coole Sachen. Dieses QRTC Web heißt es, glaube ich, dieser Gegenvorschlag sozusagen von Microsoft zu dem WebRTC, was eben jetzt von Mozilla und Google und so vorgeschlagen wurde. Das ist keine schlechte Lösung. Die ist auch vor allem relativ ähnlich, ne? Und die verzichtet auch auf ein paar Dinge, wie dieses SDP, über das wir dann später sicherlich noch reden werden, was in WebRTC verwendet wird und wo aber viele sagen, das gehört da eigentlich gar nicht rein. Und das
weil es eben so aus der SIP
richtig, ne, Richtung. Da sagen viele, das ist veraltete Technologie und das ist auch eigentlich korrekt.
Ne? Ja.
Und deshalb ist so dieser Microsoft-Vorschlag definitiv kein schlechter. Und das, was sie auch explizit sagen, dass das halt ein Vorschlag ist, der nicht zur Implementierung gedacht ist. Also das ist ein Vorschlag, den sie gemacht haben, wo sie sagen, so könnte es aussehen. Also so ist eventuell besser.
Und ich habe hier gerade einfach denke, 18. April 2013, also es ist noch sehr neu, kann man sagen. Es
ist wirklich gerade noch alles,
ganz cutting edge sozusagen.
Genau. Und ich glaube, das, was sie einfach wollen, ist da Einfluss nehmen sozusagen auf das, was geschieht, ne, und wollen dann nicht von vornherein irgendwie da an Google dranhängen irgendwie, ne, und haben es halt diesen Gegenvorschlag gebracht und haben halt gesagt, naja, cool, wenn es irgendwie einen Standard gibt, dann wäre es sinnvoller, wenn wir in so eine Richtung gehen und vielleicht wird es ja im Endeffekt irgendwie auch eine Mischung irgendwie aus beiden.
Ne, was das wäre ja schön.
Möglicherweise wünschenswert wäre, wenn man irgendwie so eine WebRTC 2.0 dann hat, was einfach irgendwie bestimmte Sachen besser macht als
das
bisher der Fall ist.
Okay.
Genau. Also, um das kurz abzuschließen, ne, so Safari wird es sicherlich irgendwann mal kriegen, aber da muss sich halt Apple bewegen, das haben sie bisher noch nicht gemacht und ich glaube, dass Microsoft da tatsächlich sozusagen irgendwie, die haben da auch Interesse in die Richtung, ne, und die wollen das auch und die werden das auch implementieren, wenn sie denken, die Zeit ist reif.
Genau. Aber vielleicht kommt Ihnen Apple sogar zuvor.
Vielleicht,
Das kann man ja
durchaus möglich.
Ich meine, für die Zwischenzeit, wenn man Palaver TV nutzen soll, kann man sich ja einfach Firefox oder Chrome installieren, wenn man es nicht sowieso schon verwendet. Also das ist jetzt nicht kein Problem.
Fast jeder hat ja mehrere Browser auf dem PC und dann nutzt man einfach den anderen mal.
Genau, okay. Gut. Okay, Marius. Also wir haben jetzt grob gesagt, WebRTC im Browser. Jetzt wäre nochmal so ein bisschen die Frage, die mir immer so, also die ja meist im Raum steht, wenn man jetzt sagt, okay, klar, wir kennen uns jetzt mit solchen Sachen wahrscheinlich doch besser aus schon, was die ganze auch NAT-Geschichte und das ist ja immer schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, du bist, also wenn wir jetzt hier auf dem Kongress sind, ist das ja alles kein Problem.
Richtig.
Aber weil das Netzwerk natürlich erstens natürlich lokal ist und relativ offen ist. Aber wenn ich jetzt beispielsweise in einem Hotelnetz bin, was ja immer so der Paradebeispiel ist,
für schlechtes Internet.
Genau. Und was weiß ich, der andere ist in irgendeiner restriktiven Uni, die da irgendwie, keine Ahnung, nur Port 80 offen haben oder sowas.
Richtig, genau.
Dann ist ja immer die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich trotzdem telefonieren kann, obwohl ich mich eigentlich gar nicht direkt richtig, sehe. Ich hab keine öffentliche IP-Adresse. Also es wird den meisten Leuten, die Palaver TV ja verwenden wollen, so gehen, dass sie nicht unbedingt wirklich eine öffentliche IP-Adresse haben, sondern sie werden ja irgendwie hinter einem NAT sein.
Richtig.
Wie bekomme ich das hin, dass dieses Argument, naja, da gibt's ja so viele tolle Sachen, Palaver TV gut und schön, aber das funktioniert ja eh nicht, weil Skype ist ja das Einzige, was überhaupt funktioniert.
Mhm.
Wie könnt ihr jetzt den Leuten eben, also wie könnt ihr die Leute überzeugen, dass es trotzdem geht? Also was macht ihr da für technische Sachen? Da können wir jetzt auch ruhig ein bisschen technischer werden, dass sich die Leute gegenseitig sehen oder dass diese Kommunikation überhaupt zustande kommt.
Genau, also vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz das Problem, was dahinter liegt.
Ja.
Also wenn wir eben so eine Peer-to-Peer-Verbindung machen wollen, dann muss ja sozusagen die Videos oder das Audio, was wir schicken, muss ja von unserem Computer erstmal irgendwie zu unserem Router kommen und dann durch den Router hinweg, durch das Internet zu dem Router des anderen und dann durch den Router wiederum durch zu dem. Das ist ein Problem, was wir komplett mit dem aktuellen Internetaufbau haben, ist nämlich, dass wir immer eine IP-Adresse haben, die pro Telefonanschluss ist. Also das heißt, wir haben jetzt als Haushalt, mit dem ich einen Internetanschluss habe,
bei IPv4.
Haben wir noch bei dem aktuellen IP-Protokoll sozusagen, die IP-Adresse ist ja irgendwie eine Adresse, wie ich erreicht werden kann, haben wir eine Adresse pro Anschluss, was eigentlich total bescheuert ist. Ne? Das bedeutet im Endeffekt, dass man von drinnen irgendwie jemanden kontaktiert im Internet, ne, von irgendwo bei sich zu Hause.
Was ja meist eigentlich Server sind, die eine öffentliche IP-Adresse
genau,
haben.
Genau, die eine feste IP-Adresse genau. haben, richtig. Ne, und dann schickt der Server das irgendwie zurück und dann geht das zu dem Router und der Router kann das nur noch der Person vorher zuordnen, weil er weiß, dass die das
da ja mal was ausgegangen ist.
Dass die halt sozusagen diese Verbindung mal aufgebaut hat. Aber andersrum, wenn irgendwie sozusagen irgendjemand im Internet sozusagen, sag ich mal, irgendwie dich erreichen will, so in deinem lokalen Netzwerk, das ist fast unmöglich.
Ist
sehr schwierig.
Das ist das, was von den, was von der Telekom oder von irgendwelchen Plastikrouterherstellern immer so Firewall genannt wird.
Ja,
das halt alles, genau. Ja, die Firewall, die halt alles, was nicht zuordnen kann, nach innen, weil da können ja mehrere Leute sein, da können ja 10 Computer sein. Wie kann der Router das zuordnen? Genau. Das heißt, er verwirft es einfach.
Ja, das ist kein Sicherheitsmerkmal.
Natürlich nicht.
Ne? Richtig. Aber
genau.
Das natürlich wird häufiger mal so propagiert, ja, das stimmt. Genau. Und es geht ja irgendwie trotzdem. Ne, aber genau, also das, was ich da eben beschrieben habe, so dass wenn eben da die Daten von dem Server zurückkommen und dieser Router noch weiß, von zu wem diese Verbindung gehört, dass die eben jetzt, wenn ich und mein Mitbewohner so in der WG wohnen, so dass ich die Seite aufgerufen habe und nicht er, ne, das merkt er sich.
Genau.
Das nennt sich NAT, ne, also hier Network Address Translation und das etwas, was grundsätzlich das Internet irgendwie kaputt macht.
Bei IPv4.
Bei IPv4, richtig, weil man eben sozusagen nicht in dem Sinne mit diesem Server ein tatsächlich genau gleichberechtigter Partner ist.
Ja.
Und das ist natürlich dann problematisch, wenn wir diesen Server rausstreichen, um eine direkte Verbindung zwischen demjenigen, mit dem ich telefoniere und mir aufzubauen, dann haben wir in dem Sinne gleichberechtigte Partner und wir müssen irgendwie zusehen, dass es durch die Router hinweg irgendwie eine Verbindung gibt. Und das was man da tut, ist, dass man einen Server im Internet stehen hat, der nennt sich Stun Server, STUN, und der macht eigentlich nichts weiteres, als einem selbst Varianten zurückzugeben, wie man selbst erreicht werden kann aus dem Internet heraus.
Also die öffentliche IP-Adresse deines zum Beispiel Telekom oder
genau, das ist die einfachste Variante. Das sind sozusagen alles Kombinationen aus IP-Adresse, eine Art Domain eventuell, ne, einem Port und dann auch irgendwelchen Zusätzen sozusagen, wie man grundsätzlich diesen denjenigen wieder erreichen kann. Ne? Und das machen halt beide. Ne? Und beide kriegen dann sozusagen so, das nennt sich Kandidaten, ICE-Candidates, zurück, wie sie erreicht werden können und die schicken sie sich dann gegenseitig zu. Und dieses gegenseitige Zuschicken, das geht natürlich noch nicht über Peer-to-Peer, deshalb brauchen wir da sozusagen eine weitere Serverkomponente, die wir jetzt zum Beispiel für das Palaver selbst geschrieben haben, die haben wir Palaver Machine genannt und die tritt sozusagen am Anfang in den Vordergrund und ist sozusagen eine normale serverbasierte Kommunikation, über die sich die beiden vorher Nachrichten zuschicken können.
Ja.
Und das dient wirklich nur diesem Aufbau der Verbindung, die einzelnen eigenen Daten gehen dann, sobald diese Peer-to-Peer-Verbindung aufgebaut ist, darüber. Und deshalb senden die sich jetzt, wenn die von diesem Stun-Server diese Kandidaten bekommen haben, senden die sich diese Kandidaten gegenseitig zu und tragen die bei sich ein und versuchen
erstmal über euren Server?
Erstmal über unseren Server und versuchen sich dann aber
direkt
über diese Varianten sozusagen direkt zu erreichen. Wenn das irgendwie einmal hin und her geklappt hat, dann steht die Verbindung. Ne?
Dadurch, dass sie ja selber die Verbindung von innen initialisiert haben und nicht von außen gekommen
ist. Genau. Das ist korrekt. Ne? Und das macht Skype in genau der Art und Weise. Ne? Also da steht auch das Palaver dem Skype in nichts nach. Das Einzige, was ein kleiner Unterschied noch ist, ist, dass solche Peer-to-Peer-Verbindungen eben nicht immer aus Netzgründen sozusagen zustande kommen. Und dass man da wiederum sagen müsste, dass man das dann die Videodaten doch über einen Server leitet.
Also ein Relay.
Genau, richtig. Irgendwie irgendein Proxy sozusagen, das nennt sich dann ein Turn-Server, T-U-R-N. Und der muss gar nicht
ist das bei SIP? Selbst. Bei SIP gibt es ja auch Möglichkeitsrelays, also bei Internet, normaler SIP-Internet-Telefonie. Heißt das da auch Turn-Server? Ja, ne?
Das kann gut sein. Also es ist auf jeden Fall nichts, was WebRTC sozusagen
nur alleine
spezifisch ist. Nee, das gibt es schon seit längerer Zeit auf jeden Fall. WebRTC nimmt sowieso eigentlich fast nur bestehende Komponenten, was eben
baut dem zusammen,
Fall von diesem SDP zu viel Kritik geführt hat.
Okay.
Genau.
Ja. Also gut, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen.
Ja, auf jeden Fall.
du schickst jetzt jemanden oder jemand schickt dir eine URL, eine Adresse zu Palava TV. Ich klicke da drauf.
Genau.
Dann wird letzten Endes erstmal sozusagen über den Palava Server geschaut, wie bin ich überhaupt erreichbar.
Richtig.
Der andere macht das auch.
Mhm.
Das wird sozusagen in dieser STUN, ICE Infrastruktur erstmal vermerkt. Die tauschen sich das aus und versuchen sich zu erreichen.
Genau.
Ne? Jetzt wäre noch die Frage, wenn jetzt bestimmte Ports blockiert sind, also wirklich jetzt komplett blockiert, macht ihr da auch so Sachen wie Skype, dass ihr dann auf Standardports wie Port 80 versucht, das zu übertragen oder wie
geht das also vonstatten? Grundsätzlich, das wäre eine Sache, die tatsächlich der Browser machen müsste sozusagen.
Ja.
Also das wäre ein Teil von WebRTC und das müsste der Browser machen. Und das,
ihr seid sozusagen in eurer Implementierung noch so hoch,
richtig,
dass ihr darauf keinen Einfluss habt.
Genau, richtig. Ne? Also im Endeffekt, dieses WebRTC selbst, es bietet sozusagen ein paar Schnittstellen an und die kann man benutzen und die kümmern sich sozusagen um die reine technische Übertragungsebene. Wie kommt das Video von A nach B sozusagen?
Ne?
Genau. Also das sind Dinge, die man sich dann zum Glück auch tatsächlich einfach keine Gedanken mehr machen.
Mehr machen muss. Da muss dann Google schauen, wenn zu viele Beschwerden kommen.
Und
das
da werden jetzt halt auch spezielle Streaming-Protokolle verwendet, eben ne, zum Beispiel.
Okay, dann lass uns da mal zukommen.
Ja, gerne.
Genau, also wir haben. Genau, was haben wir jetzt? Gut, also wir haben jetzt ausgehandelt, wie wir uns gegenseitig erreichen können.
Richtig, genau. Vielleicht ein Punkt tatsächlich noch zu diesem Turn. Das ist sozusagen, wenn das nicht klappt, ne, mit diesem Aushandeln, ne, dann muss man halt sagen, dann muss man tatsächlich das doch wieder über einen Server umleiten. Das muss nicht der gleiche Server sein, wo auch die Website herkommt oder wo auch diese Maschine, also dieser Signaling- oder Nachrichtenserver sozusagen drauf liegt, aber das muss halt irgendwo sein. Das könnte man sogar konfigurierbar machen vielleicht.
Ja.
Das Problem, also das Positive daran ist es, dass es immer noch Ende zu Ende verschlüsselt ist. Also es ist immer noch irgendwie für einen selbst irgendwie.
Der Relay-Server die Keys nicht hat. Das heißt, er kann eigentlich nicht sehen, was da drüber geht.
Also das, ja, von daher wäre es irgendwie auch sinnvoll, wenn man tatsächlich diesen Proxy-Server irgendwie von dem Signaling-Server trennen würde. Weil zwar, also an dem Signaling-Server kommen nicht die Keys selbst vorbei, aber darüber werden die Keys irgendwie ausgehandelt. Also es nennt sich Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch.
Ja.
Da gehen die Keys niemals drüber so. Das heißt, wir könnten nicht, indem wir das beobachten, irgendwie so den Traffic rausfinden, wie dann der eigentliche Schlüssel ist, den die haben. Aber wir könnten da schon sozusagen eine Attacke fahren. In dem Sinne, wenn man uns nicht vertraut zum Beispiel, dann würde ich auch zum Beispiel eigentlich keinen Turn-Server unbedingt verwenden wollen, der direkt von uns kommt. Ne? Wenn man da wirklich
das selber
drauf achtet, sondern
selber hostet
dann. Das entweder das selber hostet oder das halt bei irgendjemand anderem haben.
Ne? Aber weil du jetzt sagst, könnte oder so, ist das jetzt in dem, was ihr jetzt gerade habt auf Palava TV im Moment, ist das da schon drin mit diesem Relay?
Turn?
Mit dem Turn?
Das ist ein wichtiger Punkt, gerade noch nicht. Das heißt, dass eben bestimmte Verbindungen nicht zustande kommen.
Ne? Ja.
Leider, aber wir hatten halt überlegt, das in der Zukunft zu machen. Also sozusagen freie Bandbreite zu nutzen für, also alles das, was wir irgendwie noch übrig haben an Bandbreite für Turn, sodass die Sachen dann trotzdem noch zustande kommen irgendwie so und dass man es nutzen kann. Und wenn die Bandbreite verbraucht ist, dann geht es einfach nicht mehr. Aber wir wollen ja in dem Sinne, das werden wir dann auch wahrscheinlich so irgendwie umsetzen, die Nutzer irgendwie dazu ganz gerne verleiten, da eigene Server zu verwenden, ne? Wenn möglich. Das
wenn man die Expertise hat und sagt, gut, also genau, wenn man das nicht kann, kann man eure Webseite verwenden, aber wenn man sagt, okay, ich traue mir das zu, ich habe den Traffic, das haben ja viele irgendwie unlimited Traffic und sagen, okay, mir ist das egal, stellt euch euren eigenen Server hin und dann geht das auch.
Genau, und das Beste wäre eigentlich sozusagen, wenn man dann tatsächlich mal sagt, irgendwie was wir am Anfang schon hatten, wir haben irgendwie nicht einen Palava, sondern ganz viele irgendwo im Internet und alle Palavas haben auch noch irgendwie so ein bisschen Turn da dran, so, ne? Irgendwie, das könnte irgendwie sowas wie ein ganzer Tor-Server sein, haben wir halt irgendwie so
also ein ganzes sowas,
ne? Genau, dann sagt man halt richtig so eine Art dezentrales Netz und dann sagt man halt so, von dem einen kommt das Signaling und von dem anderen kommt das Turn und dann dann hat man es gut getrennt und hat trotzdem irgendwie was Stabiles sozusagen, ja. Ne? Was wichtig ist, ne? Weil das Palaver funktioniert super, wenn die Verbindung zustande kommt, ne? Ja. Schon jetzt, ne? Ja. Auch browserübergreifend, aber wenn sie halt nicht zustande kommt, ist halt ärgerlich.
Ja. Okay, also nochmal vielleicht zusammenfassend zu sagen, du hattest das jetzt schon immer mal angesprochen, aber also neben eurer eigentlichen Webseite Palaver TV habt ihr auch noch andere Services, wie zum Beispiel diesen STUN-Server oder eben so einen Signaling-Server, den man auch verwenden kann, wenn man gar nicht über eure eigene Webseite geht, sondern wenn ich mir das zum Beispiel selber aufsetze, aber diesen STUN-Server nicht selber aufsetzen will, kann ich von meiner Palaver TV-Instanz auch euren Server verwenden sozusagen.
Genau, richtig. Also das im Endeffekt gibt es sozusagen drei unterschiedliche Dienste, die man da nutzt. Das eine ist sozusagen einfach die Auslieferung der Webseiten. Also ich gehe auf Palaver TV oder dann auf irgendwas anderes und kriege die Website.
Und mein eigener Voice-Chat.
Genau, richtig. Ja? My very own Voice-Chat, genau. Ja. Und diese Website, die kommuniziert dann mit diesem STUN-Server, um seine Adresse irgendwie zu kriegen, aber der braucht gar nicht auf demselben Server liegen. Ne? Ja. Also der kann irgendwo anders liegen, diese STUN-Adresse ist dann halt irgendwie, kriegt man schon mit dem HTML, mit dieser Website, die man abgerufen hat, mit, da steht die Adresse drin und dann wird das vom Browser, der Browser agiert in dem Sinne, dass er irgendwie, mittlerweile ist der Browser irgendwie so eine Art Zeitumgebung geworden. Ja. Das heißt, der würde dann sozusagen das STUN fragen und der würde dann versuchen, über diesen Nachrichtenserver, über diesen Signaling-Server, unsere Palaver-Maschinen, das zu dem jeweils anderen zu senden. Seinen Kandidaten, den er hat und ganz viele andere Sachen tatsächlich noch. Und das sind drei Dinge, die tatsächlich auch auf drei unterschiedlichen Servern irgendwie laufen könnten. Und das, was wir jetzt bei dem Palaver TV gemacht haben, ist, dass wir es einfach, wir haben alles drei da laufen und vielleicht zukünftig auch noch Turn. Und das kann auch jeder benutzen, auch wenn er sozusagen nicht die Palaver-Seite selbst irgendwie benutzt. Das heißt, wenn er irgendwo einen Service hat irgendwie oder irgendein eigenes Projekt oder so, wo er Video oder Audio oder irgendwie sowas machen will oder reines Peer-to-Peer, dann kann er halt sagen, na, aus Datenschutzbedenken möchte ich gerne den Nachrichtenserver zum Beispiel selbst hosten, aber es ist mir zu aufwendig, einen STUN zu hosten, weil man da zum Beispiel zwei IP-Adressen für braucht. Möchte nicht tiefer drauf eingehen, aber braucht man, und das hat auch nicht jeder, der irgendwie einen Server irgendwo betreibt oder irgendwo zu Hause, hat man ja auch nur eine einzelne IP-Adresse.
Genau. Hat man meist eine, ja.
Genau, das was wir halt sagen, ist, solange wie das irgendwie nicht den Betrieb unserer Plattform irgendwie beeinträchtigt, kann man das irgendwie wunderbar auch von außen nutzen, ganz gerne. Ne? Und wir möchten halt zeigen, wie das geht irgendwie. Ne? Wie macht man das? Und wir freuen uns über jeden, der es irgendwie selbst aufsetzt, aber es muss eigentlich auch nicht. Ne?
Okay. Jetzt habe ich ja heute schon mal das, haben wir das ja auch schon mal probiert. Also was noch fehlt, ne, das ist richtig, ist der Textchat. Ich weiß nicht, richtig, das hat man heute schon, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hatten. Könntest du vielleicht noch mal ganz kurz, also wir können ja jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
Ja.
Mit jetzt Palaver TV, dem JavaScript-Teil. Also man muss noch mal vielleicht dazu sagen, der Code, der auf GitHub ist, ist JavaScript und Ruby vor allem.
Genau, richtig. Also beziehungsweise CoffeeScript.
Ne? Aber CoffeeScript,
Genau, CoffeeScript ist eine Sprache, die sich dann zu JavaScript übersetzt. Das heißt, essentiell ist es JavaScript, ja.
Okay, und warum oder was ist jetzt, was sind vielleicht auch die Probleme jetzt bei einem Textchat beziehungsweise bei Audio-Only? Weil im Moment bietet ihr auch Audio-Only zum Beispiel nicht an, sondern richtig, nur Video oder Video mit Audio.
Richtig.
Vielleicht, dass du da mal ganz kurz noch was zu sagst.
Das Stichpunkt da sind Browser-Inkompatibilitäten. Das ist jetzt ein Standard, der erst wirklich...
Damit das ist eigentlich gesagt.
Ja, genau. Also... das ist ja jetzt ein Standard, der wirklich sehr neu ist und ist tatsächlich auch der Fall, dass sozusagen von Firefox zu Firefox und von Chrome zu Chrome das irgendwie relativ gut funktioniert und dass wir aber viel Zeit und Gehirnschmalz da reinstecken mussten, dass die beiden wirklich gut miteinander auch sprechen können, weil da viel auszugleichen war. Ne? Und das bei dem Audio-Only, ne, das wird es jetzt demnächst wieder geben, das war einfach eine Zeit lang sehr instabil und wir haben das halt nicht zu einem Punkt irgendwie dann gebracht, an dem wir gesagt haben, das können wir sinnvoll irgendwie auf die Seite, auf die Online-Seite setzen. Ja. So. Aber das kommt jetzt wieder und der Textchat ist tatsächlich, also ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass man auf dieser Peer-to-Peer-Connection aufsitzen kann, man halt entweder diese Audio- und Video-Streams da irgendwie dran machen, ne? Kann man sich so vorstellen, wie dass man die da draufsetzt und dass die dann so rüberschippern so, ne?
Und einfach nur im JavaScript, also da wird nichts, da werden alle Netzwerkfunktionen oder Codec-Geschichten vom Browser selbst behandelt. Das habt ihr sozusagen gar nicht angetastet, sondern ihr habt wirklich nur in Anführungsstrichen, auf dem
Das macht das Web-Artist sozusagen, dass es dir Möglichkeiten gibt, auf Sachen zuzugreifen. Also zum Beispiel kannst du eben lokal zugreifen auf deine Webcam zum Beispiel und dein Mikrofon, ne, oder auch beim Telefon. Das ist sehr schön so, wenn da diese Abfrage kommt, dann fragt er dich halt, ob du die Front- oder die Backkamera haben willst, vorne oder hinten. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Du wolltest, also ihr greift von JavaScript drauf zu.
Genau, ja, richtig. Ne? Also das WebRTC, ne? Also das gibt einem sozusagen dann Streams zum Beispiel und das gibt einem auf der anderen Seite eben diese Möglichkeit, diese Peer-to-Peer-Connection aufzubauen. Dann kann man halt relativ einfach so einen Stream, den kann man zum Beispiel annektieren an entweder ein HTML5-Video-Element, irgendwie was auf seiner Seite ist, dann wird dieser Stream angezeigt, ne? Entweder ein lokaler Stream.
Das eigene Video.
Was zum Beispiel das eigene Webcam. Video ist, aber das könnte auch ein Stream sein, weil die Streams kann man halt auch auf so eine Peer-to-Peer-Connection sozusagen andocken lassen und dann kriegt der andere das mit und hat auch dort sozusagen einen Stream, den er von dem anderen kriegt irgendwie und dann kann auch der das wieder bei sich sozusagen über so ein HTML5-Video-Element anzeigen.
Kann das dann, was weiß ich, das natürlich deins dann groß anzeigen und das eigene klein unten in der Ecke,
Beispiel,
wie man das so kennt.
Genau, richtig, zum Beispiel. Okay. Ja. Und das sozusagen, ja, das ist eigentlich total gut, weil man sich um diese rein technische Ebene nicht kümmern muss, aber sozusagen, man hat mit diesem SDP, über das wir immer noch reden müssen, dann später mal, irgendwann muss es sein, hat man die Möglichkeit, da einigen Einfluss drauf zu nehmen, zum Beispiel, was geschieht. Und ja, das ist eigentlich eine relativ schöne Sache.
Okay.
Ah, Textchat. Ne, Textchat ist eine Sache, die tatsächlich noch nicht interoperabel geht, weil wir halt sozusagen neben diesen Streams haben wir eben auch noch die Raw Data, die wir übertragen können über diese Peer-to-Peer-Verbindung, sprich irgendwas. Ne? Also wir könnten da File-Sharing drauf implementieren oder also eine relativ schöne Anwendung ist irgendwie Peer-CDN, die sozusagen ein Verteilen von Inhalten sozusagen auf einer Seite, so irgendwie, wenn ich irgendwie da Bilder drauf habe, große Bilder und irgendwie nicht will, dass mein Server zu sehr belastet
Content
wird.
Content Delivery Network
richtig, über... Genau, total cool eigentlich, weil dann sozusagen die Nutzer sich die Inhalte der
so ein bisschen
BitTorrent-mäßig. Richtig,
genau.
Also eigentlich ein total guter Punkt, aber auch dieses Peer-CDN funktioniert momentan nur zwischen den Chromes und den Firefoxen, aber nicht sozusagen zwischen Chrome und Firefox interoperabel. Und
na gut.
Das ist wiederum eine Sache, wie wir gesagt haben, so ein Textchat könnten wir auch implementieren, das über den Server geht, das ist aber nicht die Idee hinter unserer Plattform. Und Textchat wollen wir erst dann, wenn das tatsächlich interoperabel geht. Und das ist jetzt tatsächlich schon absehbar, weil die stabile Firefox-Version, die jetzt draußen ist und die Chrome-Version, die in zwei Versionen kommt, irgendwie hier Canary, was jetzt gerade Canary ist, die können bereits miteinander das sprechen. Das heißt, wir werden uns jetzt demnächst daran setzen, dass wir den Textchat reinbringen und dass wir den aktivieren, wenn alle das können.
So. Ich denke, das ist eben das, was auch an Skype eigentlich so ein cooles Feature ist, dass eben, wenn man sich verabredet und man hat aber irgendwie sagen, in 5 Minuten. Das habe ich heute dann irgendwie auf den Zettel geschrieben, rangehalten an die Kamera. Genau, aber dass man das, ich denke, das würde das, das wäre noch, würde das noch sehr aufwerten.
Ne? Richtig, ja.
Genau, aber okay, alles klar, ist, wird gemacht. Genau, jetzt sag doch noch mal was zu deinem STP. Du willst das unbedingt ja noch loswerden.
Das, genau, das kommt einfach immer wieder vor. So, dieses STP ist halt also das, was man am Anfang tut, so wenn man diese Seite geladen hat und gerne irgendwie eine Verbindung zu dem anderen aufbauen will. Zum einen muss man sich sozusagen auf einer technischen Ebene einigen. Das sind diese ganzen Nut-Traversal-Sachen, dieses Tun, das Turn, das wir halt
schon
zu Genüge jetzt besprochen haben. Und man muss sich aber auf einer viel höheren Ebene noch einigen, nämlich wie sprechen wir eigentlich so medienmäßig miteinander? Also wenn wir
also Audio, Codecs
und, genau, Audio und Video machen wollen, dann
machen wir das überhaupt?
So der Video- und der Audio-Codec irgendwie interessant. So bei WebRTC ist jetzt Opus als Audio-Codec schon relativ Standard und bei Video-Codec benutzen momentan einfach alle VP8, aber ist nicht irgendwo festgeschrieben. Also VP8 ist ja das von Google. Und das geschieht über etwas, was SDP heißt. Das ist entliehen aus anderen Voice-over-IP-Protokollen. Also es wird zum Beispiel auch von ZIP verwendet, was ja auch Voice-over-IP ist, aber ist kein Teil von ZIP zum Beispiel. Genauso wie es kein Teil von vielen ist, ist irgendwie so eine Art Nachrichtenformat, was einfach verwendet wird. Und das, was man halt tut, was auch viel kritisiert wird, dass man halt irgendwie erstmal auf der lokalen Seite alle Informationen zusammensammelt, nämlich was sind die Audio-Codecs, die ich kann, was für eine Verschlüsselung möchte ich zum Beispiel nutzen oder welche Parameter der Verschlüsselung möchte ich gerne nutzen, was sind so die Anfangswerte zum Beispiel für so eine Streaming-Rate irgendwie, die man nutzen könnte und also diverse Parameter, die man da reinschreibt, das ist ein relativ langes Ding. Auch diesen also der Firefox macht das zum Beispiel auch so, dass ein paar von diesen Ice-Candidates von diesem Stun, was ja eine ganz andere Ebene ist, die bis dahin eingetrudelt sind, dass es die auch schon da reinschreibt. Und also in dieses SDP kommt irgendwie jeder Scheiß rein. Das ist die Sammelstelle für alle Informationen, die irgendwie den anderen Nutzer irgendwie erreichen müssen. Und dann macht jeder so sein eigenes SDP-Paket und der eine fängt halt an und sendet sein SDP zu dem zweiten Nutzer und der bekommt das und errechnet sich irgendwie so eine sinnvolle Schnittmenge aus dem, was er halt hat und was der andere kann und dann sendet er das zurück und der trägt das auch bei sich ein und dann haben sie sich im besten Fall geeinigt und also klar, jetzt momentan einigen sie sich halt immer irgendwie auf VP8 und Opus und auf irgendwelche Parameter. So, das ist eigentlich selten, dass das irgendwie an dieser Stelle scheitert. Aber das Problem ist halt, dass das irgendwie ein System ist, was total blöd ist, weil sobald sich irgendwie was ändert auf irgendeiner Seite der beiden, muss irgendwie das alles nochmal passieren. Das
kann ich dynamisch Datenraten anpassen zum Beispiel? Das geht nicht.
Ja,
oder kann das dann Opus selber?
Schwer, ne? Also ganz genau kann ich es auch nicht sagen, muss ich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass so dieses Datenraten anpassen zum Beispiel, das
ist dann
funktioniert tatsächlich über die, genau, das funktioniert Low-Level über die Streaming-Protokolle, aber wenn sich andere Dinge ändern, so, dann muss man irgendwie das nochmal machen. Oder zum Beispiel, also wenn sich große Dinge ändern, natürlich auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte kein Audio mehr senden oder ich möchte kein Audio mehr empfangen zum Beispiel.
Also wenn okay, solche Parameter ändern,
dann muss man komplett irgendwie so diesen ganzen STP-Austausch nochmal
machen. Also einfach bloß sowas wie bei Skype Mikrofon Mute. Na gut, Mute, das wäre es wahrscheinlich noch.
Ja, muten kann man auch bei sich. Genau, ja, muten kann man bei sich lokal und kann einfach sagen,
ignoriere
das, was
okay, da kommt, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mein Link ist gerade scheiße, ich will das Video ausschalten.
Genau, richtig.
Datenplatz zu sparen. Dann müsste das nochmal.
Genau, da muss man einfach momentan die Seite nochmal laden. Was,
also Skype macht echt Skype echt nicht SDP. Weil da geht's ja.
Möglicherweise machen die trotzdem SDP und switchen das einfach sozusagen on the fly so. Das können halt die Browser jetzt irgendwie nicht. Aber also ist auf jeden Fall etwas, was irgendwie nicht perfekt irgendwie dazu passt. Und der Grund, wieso das genommen wurde, dieses SDP, ist eben, dass es in vielen anderen Voice-over-IP-Protokollen irgendwie aus historischen Gründen verwendet wird und dass man dachte, dass man da gute Interoperabilität herstellen kann. Hat sich aber herausgestellt, dass eben gerade im ZIP-Bereich da jeder seine eigenen Sachen irgendwie, seine eigenen erfundenen Sachen auch in dieses SDP, in diesen SDP-String, in dieses Paket reinschreibt, und dass deshalb diese Interoperabilität sowieso nicht irgendwie weit her ist.
Ja.
Und deshalb, das ist auch tatsächlich irgendwie einer der großen Teile, die eben in dem Microsoft-Ansatz anders ist, dass dynamisch passiert, wenn sich irgendwelche Parameter ändern, dann ändert man halt diese Parameter und nicht irgendwie macht nochmal
einen kompletten Abtausch. Okay, also das ist bei dem Microsoft-Ansatz CU-RTC-Web.
CU-RTC-Web, ja.
Genau. Komischer Name. Ja, da ist das anders.
Genau.
Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, also Codecs hat man jetzt schon gesagt, irgendwie Opus und VP8 macht ja auch Sinn, das ist ja gerade so State of the Art.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, ihr macht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, welche Algorithmen sendet, worauf setzt ihr da bei den Algorithmen?
Kannst du das? Also das ist festgeschrieben in dem
In WebRTC.
In WebRTC ist das festgeschrieben. Und das ist tatsächlich auch eine sehr positive Geschichte gewesen. Also jetzt im Verlaufe der NSA-Affäre hat sich ja irgendwie, ich weiß nicht, so der einzige positive Punkt, den ich sehe, der irgendwie rausgekommen ist bei dieser NSA-Affäre oder was sozusagen ein Resultat dieser NSA-Affäre war, ist ja, dass die ganzen Technikleute da voll drauf abgehen. Also, dass so die Leute, die technischen Standards machen, dass die aufgewacht sind. Also politisch habe ich, muss ich sagen, keine große Hoffnung, dass sich irgendwas ändert.
Ja.
Nichts wird sich da ändern. Aber dass die Leute, die tatsächlich irgendwie so die Grundlage schaffen, dass die da schon irgendwie jetzt den Drive haben, wir müssen jetzt
alles
was ändern und zwar richtig. Ne? Und da gab es halt lustigerweise einfach mal sozusagen, nachdem das 2 Monate gelaufen ist oder 3 Monate mit dieser NSA-Affäre, gab es da irgendwie zufällig eben so ein IETF-Meeting, was eben dieser Organisation ist, die eben diese Webstandards macht,
wo
auch alle wichtigen Internetfirmen irgendwie drin sitzen. Und da haben die halt zum Beispiel gesagt, es gab so den Ansatz, dass man eine sicherere und eine unsicherere Verschlüsselung wählt oder eigentlich noch nicht mal unbedingt nur die Verschlüsselung, sondern dieser Schlüsselaustausch am Anfang. Also das nennt sich ja, es gibt ja 2 Varianten, entweder man sendet am Anfang zwar schon verschlüsselt, aber man sendet sozusagen einen Session Key, also ein Passwort sozusagen über die Leitung, auch wenn es schon verschlüsselt ist, haben dann beide sozusagen irgendwie so das gleiche Passwort und mit dem verschlüsseln die dann symmetrisch.
Ja. Und also wir können ja jetzt reingehen, es ist wahrscheinlich AES für diese
Symmetrie.
Also es wird ein AES-Key übertragen, aber der wird verschlüsselt und der wird mit einem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt wahrscheinlich.
Also genau, richtig. Also das ist die eine Variante, so die auch zur Debatte stand, eben für diesen WebRTC-Standard. Und die andere Variante war, dass man das halt über dieses Diffie-Hellman macht, was ja so ein bisschen für den Nicht-Mathematiker totale Magie ist, aber wo sich sozusagen beide, ohne dass sie tatsächlich das jemals dieses Passwort über die Leitung schicken müssen, auf einen gemeinsamen das Passwort irgendwie einigen können. Das ist irgendwie ein relativ lustiges Verfahren.
Basiert jetzt auch auf dem diskreten Logarithmus, oder?
Kann sein.
Ach so.
Ich weiß auch nur, dass es
genau. Ne? Wir können zusammenfassen, wir kennen uns nicht aus mit Kryptographie, aber es ist gut.
Richtig, genau. Aber auf jeden Fall, das Besondere dabei ist halt, dass es echt niemals über die Leitung geht und dass man dann in dem ersten Ansatz könnte man halt, was zum Beispiel die NSA ja wirklich in großem Stil auch gemacht hat, die haben einfach allen Verkehr, der irgendwie verschlüsselt war, der an ihnen vorbeiging, haben die erstmal in eine Datenbank geschrieben. Haben die sich erstmal aufgehoben und sagen sich, da lassen wir unsere Algorithmen drüber laufen und unsere Algorithmen werden immer besser, unsere Computer werden immer besser und irgendwann werden wir das öffnen können und dann haben wir wenigstens die Sachen von vor 10 Jahren noch oder so.
Ja.
Und das ist jetzt eben das Gute, dass man, wenn man das nicht macht, ne, also mit diesem Diffie-Hellman, das Schlagwort ist da Perfect Forward Security, dass niemals komplett drüber ging und dass man das hinterher nicht mehr nachvollziehen kann, was denn dieser gemeinsame Schlüssel war. Und diese AES-Verschlüsselung, die wird ja wirklich allgemein als sicher angesehen von allen, eben auch noch nach dieser.
Bei entsprechenden Schlüssellängen auch, aber
bei entsprechenden Schlüssellängen, genau. Und das war eben das Gute, was bei diesem IETF-Meeting passiert ist. Also neben vielen anderen super geilen Sachen, wo sie gesagt haben, wir hauen alte Krypto-Standards raus und wir machen überall Krypto rein und so weiter und so fort, ne, haben sie halt hier gesagt, wir nutzen nur die Variante mit Perfect Forward Security, mit vorgegebenen langen Schlüssellängen und setzen da wirklich auf eine sinnvolle Verschlüsselung und die wird dann in den Browsern implementiert. Und das ist etwas, was da ist sozusagen. Das ist da, egal wer dieses WebRTC benutzt, ist das eine sichere
Jeder muss das implementieren, auch Apple dann und richtig, auch Microsoft.
Richtig, genau. Wenn's dann gut. Richtig.
Das klingt ja sehr gut. Wenn man jetzt sagt, okay, das hat mich jetzt angesprochen, was du jetzt hier so erzählt hast. Ja. Wie kann man denn euch helfen? Also gut, man kann sich den Code runterladen.
Richtig.
Auf eurem GitHub-Account, ja, das ist genau. Alles offen, aber was kann man denn noch so tun, wenn man jetzt sagt, das finde ich gut.
Genau, korrekt. Also man kann es auf super vielen Ebenen helfen tatsächlich. Also wir sind jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen am Anfang und wir waren irgendwie am Anfang auch nur zu viert und jetzt irgendwie haben wir da mehrere Leute noch irgendwie mit ins Boot geholt.
Okay.
Und also je nachdem, was die eigenen Stärken sind, kann man sicherlich was für uns tun sozusagen. Also wenn man sich mit irgendwie Programmierung und Technik auskennt, dann liegt das, denke ich, relativ klar auf der Hand. Der Code ist da. Wir brauchen auf jeden Fall Leute, die da überall mal drüber gucken. Ne? Das ist, so, man denkt zwar immer, man selbst ist der geilste Programmierer von allen, aber man stellt dann irgendwann fest, dass es gar nicht so
gar nicht so ist.
Und das ist immer gut, wenn andere das da nochmal drüber geguckt haben. Wir freuen uns immer, wenn da jemand auch eine Verbesserung mit einbringt. Das, an diversen Stellen gibt es noch irgendwie Hakeleien, so in Sachen, die nicht perfekt laufen, auch irgendwie Browser-Kombinationen, die wir vielleicht noch nicht ausprobiert haben, die noch nicht perfekt miteinander klarkommen. Und jetzt mit dem Chrome 31 gab es zum Beispiel irgendwie manche Sachen, wo wir auch noch nicht ganz wissen, was da wirklich der Fall ist, wieso da irgendwie manche Sachen passieren.
Das heißt, also alle Leute mit JavaScript und Ruby-Kenntnissen.
Genau, einfach mal dann in die Palava Machine, das ist der Serverpartner oder diese
Palava. Genau, also ihr habt mehrere Repos, habe ich hier gesehen. Ihr habt Palava Machine als Repo, dann.
Richtig, das ist der Server-Teil,
der Lightning Talk, ne? Klar, genau,
die ganzen Talks sind da. Ja.
Dann das Portal, das ist die Applikation an sich, die man sieht.
Die Website sozusagen.
Die Webseite.
Genau, richtig,
okay, und dann gibt es noch Palava Client. Das ist eine Library.
Genau, richtig. Das ist sozusagen eine Art und Weise, wie man dieses WebRTC, was ja doch schon irgendwie in diesen ganzen Schritten, die man tun muss, irgendwie, man muss ja irgendwie so den eigenen Stream muss man sich irgendwie besorgen und man muss diese Peer-to-Peer-Connection aufbauen und da muss man irgendwie so dieses SDP generieren, da muss man in diesem SDP noch irgendwelche Sachen rumfuschen, dass die Browser miteinander gut klarkommen. Und dann muss man irgendwie so diese ganzen Tun- und Natural-Visual-Sachen muss man anstoßen und das sind tatsächlich auch viele Schritte, die da einfach noch geschehen müssen und das ist wirklich auch nicht einfach, ne? Und das haben wir alles zusammengeführt in diesem Palava-Client, so dass das automatisch geschieht, ne? Und dass man das benutzen kann, da kann man dran denken, wie so eine Art jQuery für WebRTC, irgendwie sowas, was WebRTC, wenn man mit der Einschränkung, wenn man irgendwie Video und oder Audio machen will, ne, was ja in dem jetzt
unser
Fokus ist,
kann man das
nehmen sozusagen. Und das kommuniziert halt sozusagen mit einem Protokoll, mit einem gemeinsamen Protokoll mit dieser Palava Machine. Das heißt, es könnte auch irgendwie jemand kommen und sozusagen diesen Server-Part irgendwie neu schreiben oder anders schreiben und man könnte dann mit dem Client damit kommunizieren oder andersrum. Man könnte auch irgendwie sozusagen auf der Client-Seite irgendwie was anderes benutzen und dann da haben wir ein gemeinsames Protokoll, was auch super einfach ist und JSON-basiert einfach ein paar Messages. Und diese Client-Library, das hatte ich auch in dem Lightning-Talk, das könnten wir vielleicht auch verlinken, da hatten wir...
Wir verlinken den Code auf GitHub, die Repos, wir verlinken den Mitschnitt dann zum Lightning-Talk.
Genau.
Genau, also dass ihr hier auch eine Referenz habt, wovon wir überhaupt hier reden.
Richtig, und wenn man jetzt also immer noch auf der technischen Ebene die ganze Zeit, ne, also wenn man so das Ganze mal für sich selbst irgendwie für eigene Projekte benutzen will vielleicht, also irgendwie wenn man sagt, ja cool, in meiner Seite hätte ich gerne irgendwie was ein kleines bisschen Ähnliches, was irgendwie was mit Video oder Audio macht, dann kann man das halt einfach nehmen und was wir da gemacht haben ist, dass wir kurz vor Weihnachten irgendwie eine Hack-Session hatten hier im CCC Dresden, ne? Und da waren irgendwie natürlich, ja, vor Weihnachten ist immer schwierig, das werden wir halt nochmal wiederholen so, und wenn dann noch mehr Leute können, aber das war eigentlich ganz cool, wenn wir dann nämlich irgendwie mal so gedacht haben, wie können wir das diese Benutzung eigentlich einfach machen so, und dann hatte ich irgendwie am Anfang so ein bisschen was hingepusht so, wo ich gesagt habe, hier, so benutzt man diesen Palaver-Client irgendwie in einer ganz simplen Form. Was da jetzt in Zusammenarbeit hier mit dem Gilbert rausgekommen ist, ist ein 52 Zeilen sind das, glaube ich. Das ist HTML inklusive CoffeeScript drin.
Ja, okay.
Super einfach, aber das ist im Endeffekt sozusagen ein komplettes sozusagen Palaver mit einem Raum. Also das benutzt auch den Palaver-Server irgendwie dann im Hintergrund.
Ich verlinke mal auch, das ist ein Gist, also eine kleine Datei hier auf GitHub.
Genau, richtig. Und das sind wirklich einfach sehr wenige Schritte, und ich finde, dass diese Client-Library sehr, sehr, sehr schön auch geworden ist. Also dass man,
also kann man auch wirklich selber einfach verwenden.
Die kann man selber einfach verwenden. Man braucht halt irgendwo seinen Tune-Server, der irgendwo steht, und seinen Signaling-Server, der irgendwo steht, und wo man auch unseren nutzen kann. Aber da sollte man zum Beispiel bei dem Signaling-Server sollte man aufpassen, wenn man irgendwie da die Räume mitnutzt. Die sieht man natürlich auf unserer Seite dann auch.
Ja, also die Palaver-Maschine.
Genau, richtig, ja.
Und dann ist nochmal extra. Also da nehmt ihr wahrscheinlich irgendein Paket dann, oder also der STON-Server selbst?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also der STON-Server, den haben wir nicht geschrieben, ja. Den haben wir
dann nimmt man einfach
haben wir persönlich, genau. Also da gibt es Open-Source-Implementierungen, zwei Hauptsachen, ne, und davon ist einer den Debian Repositories
drin. Den nimmt man daneben.
Genau, was der Grund tatsächlich der Grund war, wieso wir den genommen haben. Der war aber auch
kompilieren ganz... Muss, ja.
Das ist einfach zu konfigurieren, aber da braucht man halt zwei IP-Adressen zu, das hatte ich ja schon, glaube ich, erwähnt.
Hast du gesagt, ja.
Und deshalb kann man zum Beispiel so diese Palaver-Maschinen zum Beispiel relativ einfach bei sich selber hosten, dass man sagt, na klar, ich möchte auch unterschiedliche Räume. Wenn ich jetzt hier in den Testraum bei meiner Applikation gehe, dann möchte ich nicht, dass der bei dem Hauptpalaver auch angezeigt wird. Das ist dann bescheuert, aber wenn man das möchte, so, dann geht das natürlich trotzdem. Richtig, ja. Aber zum Beispiel den STON-Server von uns kann echt gerne jeder benutzen, der nicht irgendwie den langen Atem hat, da noch eine zweite IP bei seinem Server-Hoster sich zu besorgen, was mittlerweile auch echt nicht einfach ist. Ne? Ja. Die sagen mittlerweile relativ oft nein, weil die Adressen da knapp werden gerade. Ja.
Gut, aber das war jetzt die ganze technische Sache mit Code.
Genau. Ja,
wie kann man euch denn sonst
helfen? Sind wir
wenn man
voll,
jetzt sagt, okay,
voll drauf eingegangen
gut, mit dem Programmieren, das machen andere Leute besser. Was kann man denn sonst noch machen?
Genau. Also nochmal technisch tatsächlich, aber ein kleines bisschen weniger technisch, wenn man so ein bisschen so ein Geek ist, der zwar nicht irgendwie programmieren kann, aber der meinetwegen Raspberry Pi rumstehen hat oder einen eigenen Server rumstehen hat, so ein bisschen ganz fundamentale Kenntnisse hat, einfach das mal aufsetzen so, ne, und einfach mal ein bisschen rumspielen damit. So, auch da können schon viele Sachen aufkommen, die eben einfach in der Benutzung, in der technischen Benutzung irgendwie blöd sind. Das nächste ist, immer noch technisch, aber noch weiter beim Nutzer sozusagen, wenn einem einfach in dem Palaver selbst das auffällt, mal ein bisschen rumprobieren. Ja, genau, richtig. Irgendwas, ne, genau. Und dann mal versuchen, das einzugrenzen, in welchen Fällen das passiert, so mit welchen Browsern vielleicht oder sowas. Und da freuen wir uns immer drüber, wenn uns da jemand schreibt hier.
Steht da irgendwie ein Bug-Report-System oder einfach auf GitHub ein Pull-Request?
Momentan per E-Mail tatsächlich.
Ja, per E-Mail.
Genau,
okay, also ihr habt kein System, wo man jetzt Bugs feiern kann,
aber... Ja, es gibt doch, auf GitHub kann man auch gerne die Issues verwenden.
Ja, also in eurem...
Genau, wenn man auf GitHub ist, ne, gerne auch die Issues so, ne, aber nicht jeder normale Palaver-Benutzer hat einen
GitHub-Account. Ja, ich war schon wieder in meinem...
Genau. Von daher, man kann es auch gerne da einfach eine E-Mail schicken. So. Und vielleicht gibt es da in Zukunft auch nochmal was ein bisschen mehr automatisiert ist.
Genau, also die Kontaktdaten machen wir auch in die Shownotes. Also genau, Kontakt richtig, at Palaver TV, aber wir schreiben es auch noch.
Genau, richtig, ja. Und das sind auf jeden Fall alles wichtige Dinge. Und wenn man halt ein bisschen mitmachen will, ne, kann man halt entweder so am Code mitmachen, aber wir brauchen halt echt viele andere Sachen auch noch irgendwie. Wir brauchen Leute, die sich ein kleines bisschen um Design kümmern. Klar sind jetzt nicht viele Seiten, aber es wäre schön, wenn das irgendwie noch besser wäre. Wir brauchen Leute, die es irgendwie mit übersetzen. Ne? Wir haben tatsächlich jetzt einige Seiten drumherum, die ein bisschen erklären und keine Ahnung was alles. Ne? Und was auch irgendwie nicht ganz einfach immer ist, so diese ganze Pressearbeit, so wenn sich da halt einfach noch jemand findet, ne? Das wäre auch super geil. So viele kleine Sachen halt einfach. Ne? Ist auch super schön, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, aber ich würde euch gerne finanziell unterstützen. Dazu muss ich sagen, dass wir mittlerweile ein gemeinnütziger Verein sind. Also wir waren am Anfang 4 Leute, die es gegründet haben, und die auch das Palaver bis zu fast dem Punkt gebracht haben, wie es jetzt ist. Und dann haben wir uns überlegt, dass halt irgendwie so die ideologisch sinnvolle Variante tatsächlich wäre, dass wir diesen Code open sourcen und dass wir das einfach ein Gegenkonzept eben gegen gegen all die Firmen, die Kommunikation anbieten, aber eigentlich nur mit unseren Daten Geld verdienen wollen. Ne? Da wollen wir ein Gegenkonzept zu bieten und deshalb haben wir da einen Verein für gegründet, jetzt vor 3 Monaten auch schon, haben die ganzen bürokratischen Sachen mittlerweile durch, was echt nervig war, muss man sagen, ne? Aber das ist schon mal sehr gut. Genau, da sind wir jetzt, hier steht noch 13 im Lightning Token, ist eben aufgefallen, dass es falsch ist, dass wir schon 14 Leute sind.
Ah, okay.
Ja, richtig. Und da haben wir jetzt 2 neue Members in letzter Zeit gekriegt, 2 neue Mitglieder. Und da sind auch einige dabei, die mal mit anpacken und haben eine Mailingliste und haben jetzt irgendwie mal ein paar Entwürfe so für Logos und Sticker gemacht und die versuchen wir da Stück für Stück mit reinzubringen, dieses Projekt so, ne? Und da kann ich, wenn jemand sagt, ich möchte da gerne bei euch mitmachen, ne, der kann gerne auch irgendwie da mit Vereinsmitglied werden und um auf das Geld zurückzukommen. Wirklich große Ausgaben haben wir tatsächlich nicht. Also dadurch, dass die Videos peer-to-peer gesandt werden. Genau,
haben wir keine eigene.
Richtig, haben wir einen kleinen Flow-Server, ja. Richtig, der 17 Euro im Monat, so die Domains kosten vergleichsweise viel, weil es hier solche .tv-Domains sind. Aber das sind keine immensen Ausgaben, die wir am Anfang sicherlich irgendwie durch die Mitgliederbeiträge irgendwie auffangen können, so, ne? Aber das ist eigentlich das, was wir überhaupt nicht wollen, dass die Leute, die mithelfen, ne, dass die das auch noch finanziell tragen müssen, selbst wenn es nur mit einem kleinen Beitrag ist. Und deshalb werden wir auch, also im Januar werden wir irgendwie mal so einen Spendenaufruf machen irgendwie, ne, wenn wir dann tatsächlich die endgültige Gemeinnützigkeitsbescheinigung da in Händen halten. Und da freuen wir uns natürlich, wenn da irgendwie ein bisschen Geld reinkommt und wenn da Geld übrig ist, dann wird das ausgegeben für Sticker und für irgendwelche Aufsteller bei irgendwelchen Vorträgen und vielleicht mal, wenn es tatsächlich mehr werden würde, könnte man darüber nachdenken, dass man hier dieses Turn-Hosting so, die es auffangen, wenn die Verbindung nicht ganz klappt, dass man da vielleicht einen zweiten Server für mietet und dass man da so dauerhaft was in der Hinterhand hat für Leute, die es halt stabil benutzen wollen.
Ja.
Und ja, das der allerwichtigste Punkt für die Leute, die sagen, ja, hier, sorry Leute, geiles Projekt, aber meine Zeit so kann ich leider dafür nicht opfern, weil ich schon 1000 andere Sachen zu tun habe. Das gibt's ja, ist ja eine valide Ausrede, das kenne ich ja genauso, ne? Also wir freuen uns über jeden, der mitmacht, einfach uns anschreiben, selbst wenn es nur, wenn ihr sagt, ich kann nur so ein bisschen mithelfen und ich idle da so ein bisschen mit auf der Mailingliste rum, aber
und einfach euren Freunden erzählen. Nicht richtig. Skype verwenden, sondern Palaver TV zumindest probieren.
Genau.
Und auch wenn es nicht geht.
Richtig, ja.
Nicht sagen, es ist sofort scheiße, sondern lieber eine Mail schreiben, vielleicht, wenn man es einschätzen kann, woran könnte es gelegen haben.
Richtig, genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, dann hat man wenigstens dafür Zeit, das ein bisschen bekannt zu machen. Ne? Ja. Benutzt es, twittert es darüber, bloggt darüber.
Podcast.
Macht Podcasts
darüber. Genau, macht Podcasts darüber.
Richtig, keine Ahnung, was schreibt, Rundmails an eure Freunde. Leute, es gibt hier ein geiles neues Portal, das würde ich gerne mal mit jedem ausprobieren, der
einfach mal
Lust so hat. Genau, richtig. Ja. Und ich meine, es ist tatsächlich auch Es gibt das auch in die andere Richtung. Ich meine, natürlich in allen Fällen stabil läuft das Padawan noch nicht. Aber zum Beispiel ein Schulfreund von mir kam letztens an und meinte, ja, hier, du hast doch irgendwann mal, am Anfang hatte ich so eine Rundmail an alle meine Freunde geschickt, hier, guck mal, oh, die Seite ist jetzt online.
Die auch bekommen,
genau. Und weil es halt total geil war, also, dass es dann halt das online war und dass man das tatsächlich dann online auch benutzen konnte. So, ne? Und der meinte, ja, das habe ich gekriegt, ne? Und nach ein paar Tagen war ich gerade irgendwie in Italien auf so einem Camp irgendwie und wollte mit meiner Freundin Skype und Skype hat nicht funktioniert, aber Palaver.
Ja,
das geht runter wie Butter.
Ja. Okay, Marius, du, da danke ich dir. Unsere SD-Karte ist fast voll. 16 Gigabyte.
Ja, weil wir ganz schön was produziert.
Sechs-Kanal aufnehmen. Also, ich danke dir ganz herzlich für die.
Ja, ich danke für die nette Podcast-Begleitung. Ja,
Problem, gerne. Genau, und wir hören uns.
Genau, viel Spaß noch auf dem 30C3.
Alles klar, ciao.
Ciao.